Bayern 2 Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
Frei, gleich und brüderlich. Die Französische Revolution.
Gegen 10 Uhr fährt der Wagen vor. Der König verharrt einige Minuten, dann steigt er aus und blickt auf das Schafott. Er legt seine Kleider ab, muss sich aber die Hände fesseln lassen. Auf seinen Beichtvater Edgeworth gestützt, geht er unter Trommelwirbel die Treppe hinauf. Oben auf dem Podium versucht er Widerstand zu leisten, zum Volk zu sprechen. Die royalistische Legende hat ihm später die letzten Worte zugeschrieben: »Volk, ich sterbe unschuldig. Ich vergebe denen, die meinen Tod herbeigeführt haben. Ich bitte Gott, dass mein Blut nicht über Frankreich komme.« Aber prasselnder Trommelwirbel übertönt seine Stimme.
Am 21. Januar 1793 steigt der französische König Ludwig XVI. Aufs Schafott. Schon während des Hochverratsprozesses im Konvent ist er nur noch mit seinem bürgerlichen Namen angesprochen worden, Louis Capet. Ihm wird vorgeworfen, im Krieg gegen Österreich mit den Feinden Frankreichs, dem österreichischen Kaiser und dem König von Preußen, gemeinsame Sache zu machen. Aber hinter seiner Verurteilung steckt mehr. Ludwig der Letzte, wie ihn der rote Priester Jacques Roux nennt, der Sprecher der radikalen Kräfte im Parlament, passt nicht mehr ins revolutionäre Frankreich. Die Hinrichtung seiner Person markiert den vorläufigen Höhepunkt der sich überstürzenden Ereignisse.
Die Bauern sind verzweifelt. Die Missernte von 1788 setzt ihnen zu. Wie sollen sie die hungrigen Mäuler stopfen? Nur noch die Getreidespeicher der geistlichen und adeligen Grundherren sind gefüllt. Sie selbst haben wenig und müssen noch Frondienste leisten. Dem Grundherrn und der Kirche, den Cent, das Herrengeld bezahlen, die Naturalien des Champard abliefern. Dann reitet der Herr zur Jagd über ihre Äcker und zerstört den Weizen.
Die Revolution hat mehrere Schauplätze. Sie spielt sich zugleich auf dem Land ab, in den Städten und im Parlament. Verschiedene Strömungen überlagern und verstärken sich. Die Bauern und das städtische Kleinbürgertum leiden aufgrund der Missernte von 1788 Not. Zur Jahresmitte 1789 ist Brot teurer als zu jedem anderen Zeitpunkt des 18. Jahrhunderts. Aber auch das etablierte Bürgertum, aufgeklärte Adlige, ja anfangs sogar mehrheitlich der Klerus, wenden sich vom Ancien Regime, der alten Ordnung, ab. Der aufklärerische Geist der Zeit erfordert politische Reformen, auf die der König nur zögernd eingeht. Hans-Ulrich Thamer, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Münster.
Man kann drei große Aktionsfelder feststellen. Das eine ist das Parlament, also die Generalstände und dann die Nationalversammlung. Hier finden Sie vor allen Dingen Juristen, Publizisten, also Gebildete. Dann haben wir die städtischen Unterschichten. Das sind diejenigen, die wegen des dramatisch gestiegenen Brotpreises, das sind bis zu 200% Preissteigerung, auf die Straße gehen und zunächst nur ihr Recht auf Versorgung hier einklagen. Und dann haben wir die Bauern auf dem Lande, die in einer Art antifeudaler Reaktion oder Revolution gegen die Grundherren vorgehen.
Fünfter Mai 1789. Die Einberufung der Generalstände.
König Ludwig XVI. Hat nach 170 Jahren zum ersten Mal wieder die drei Generalstände, Adelige, Bürgervertreter und Klerus, einberufen. Ihre Zustimmung braucht er, um den Staatshaushalt zu sanieren. Die Steuerlast ist bis dahin äußerst ungleich verteilt. Angehörige des Klerus und des Adels müssen gar keine Steuern zahlen. Das müssen nur die Bürger und vor allem die Bauern. Mithilfe der Generalstände will Ludwig XVI. Steuergleichheit durchsetzen, damit mehr Geld in die leere Staatskasse fließt. Über die Hälfte seines Budgets gibt der König nur für Zinsen aus. Die Verschwendung bei Hofe ist so legendär wie skandalös. Die französischen Historiker Furet und Richet schreiben:
Der König und seine Familie sind der Mittelpunkt eines ständigen mondänen Balletts, auf das alle Blicke gerichtet sind, des Versailler Hofes. In Versailles herrscht ein ständiges Durcheinander von Pensionen und Geschenken, Besoldungen für öffentliche Ämter, spekulativem Weiterverkauf, einträglicher Posten und sonstigen Finanzmachenschaften. Madame Campan, die erste Kammerfrau der Königin, erzählt in ihren Erinnerungen ganz naiv die Geschichte einer königlichen Garderobiere, die jährlich 100.000 Livres für den Einkauf von Stoffen und Hofgewändern bekam und die ausgesonderten auf eigene Rechnung verkaufte.